You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Guten Morgen, guten Tag und guten Abend zu den Antifa-News für den 7. Juli 2022. Wir schauen heute auf eine neue Meldestelle, und zwar für Betroffene antiziganistischer Gewalt. Die wurde in dieser Woche erstmalig eingerichtet und soll Fälle eben von Diskriminierung gegen Sinti und Roma zusammentragen und da ein Monitoring erstellen. Zudem wollen wir nach Sachsen-Anhalt schauen. Hier soll das Polizeigesetz des Landes reformiert werden und laut der konservativen Landesregierung sollen da Bodycams für Polizeibeamte eingeführt werden, elektronische Fußfesseln und noch weitere Überwachungsmaßnahmen. Dieser Gesetzesentwurf sorgt für Kritik und diese Kritik schauen wir uns hier in den Antifa-News an. Zudem erinnern wir an Opfer rechter Gewalt. Es wird Veranstaltungstipps geben, aber wie immer auch einen Kurzmelder. Und mit den Kurzmeldungen steigen wir ein und wir schauen nach Oberhausen. In Oberhausen im Ruhrgebiet gab es einen Sprengstoffanschlag auf ein linkes Zentrum. In der Nacht zu Dienstag ging da ein Sprengstoff an dem linken Zentrum hoch, das meldet die Deutsche Presseagentur. In dem Zentrum befindet sich auch das Parteibüro der Linken. Die Detonation sei so stark gewesen, dass die Schaufenster zerstört und die Inneneinrichtung verwüstet worden seien. Über dem linken Zentrum und in den Nachbarhäusern wohnen zahlreiche Menschen. Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand. In der Vergangenheit war das linke Zentrum wiederholt Ziel von Anschlägen aus der Neonazi-Szene. Und laut dem linken Fraktionschef aus Oberhausen, Yusuf Karacelik, seien in der Vergangenheit mehrfach Aufkleber mit neonazistischen Parolen oder Hakenkreuzschmierereien an dem Zentrum hinterlassen worden. Vereinzelt habe es auch Drohbriefe gegeben. Für ihn liege es nahe, dass der Sprengstoffanschlag von Neonazis verübt wurde. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Am Abend nach dem Sprengstoffanschlag versammelten sich hunderte Menschen und zeigten Solidarität mit dem linken Zentrum in Oberhausen. In Weißenfels ist ein Mann nach einer Polizeimaßnahme gestorben. Das geht aus einer Polizeimeldung hervor, auf die linke Landtagsabgeordnete Henriette Quade via Twitter aufmerksam gemacht hat. Demnach sei der Mann bei einem Einbruch erwischt worden. Er soll sich gegen die Polizeimaßnahme gewehrt haben. Und laut Polizeimeldung sei der Mann dann am nächsten Tag im Krankenhaus verstorben. Laut Henriette Quade habe die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau Ermittlungen gegen den entsprechenden Polizeibeamten eingeleitet. In Dessau-Roßlau kam es in der Vergangenheit immer wieder zu massiver Polizeigewalt. Uri Jalloh, Hans-Jürgen Rose sowie Mario Bichtermann kamen hier in den vergangenen Jahrzehnten im Polizeigewahrsam zu Tode. Laut Henriette Quade habe die Tatsache, dass die Polizeiinspektion Dessau für die Ermittlungen zuständig ist, eine problematische Signalwirkung. Sie fordert die sachsen-anhaltinische Innenministerin dazu auf, für unabhängige Ermittlungen zu sorgen. Weiterhin sei sie dafür, dass die Ermittlungen nicht von der Polizei Sachsen-Anhalt geführt würden. Und eine letzte Meldung. Gegen ein Mitglied der rechten identitären Bewegung wurde ein Beleidigungsverfahren gegen Geldauflage eingestellt. Wie die Leipziger Internetzeitung berichtet, sei das Verfahren gegen den Neonazi Alexander Kleine gegen eine Strafzahlung von 1.350 Euro eingestellt worden. Der vorbestrafte Neonazi ist auch als Malenki bekannt und ist Teil der identitären Bewegung. Er galt als Anführer der Leipziger Sektion der sogenannten IB. In einem Bildersturm 2.0 betitelten Video für seinen YouTube-Kanal beleidigte Alexander Kleine eine Expertin für die neue Rechte. Die Leipziger Gruppe der sogenannten Identitären Bewegung gilt, wie viele andere IB-Gruppen, mittlerweile als inaktiv. Alexander Kleine verließ Leipzig inzwischen und wohnt in einer Kleinstadt im Umland. In der Vergangenheit gab es mutmaßlich Anschläge auf seine Gartenlaube sowie sein Auto. Soweit hier die Kurzmeldungen in den Antifa-News. Und wir blicken nun auf das Thema Monitoring. Monitoring und Erfassung von diskriminierenden Übergriffen ist ein wichtiger Bestandteil für antifaschistische Arbeit und zur Bekämpfung rechter Gewalt. Manche Meldestellen erfassen Antisemitismus oder sie erfassen Rassismus oder Sexismus. Für die Diskriminierung gegen Sinti und Roma gab es aber bis vor kurzem kein Monitoring. Nun hat sich mit der neu eingerichteten Melde- und Informationsstelle Antiziganismus dies geändert.
Rassismus gegen Sinti und Roma, auch Antiziganismus genannt, hat eine lange Geschichte und Kontinuität. Auch heute sind Fälle der strukturellen Diskriminierung gegen Sinti und Roma Alltag. Diese Fälle werden nun bundesweit von einer Meldestelle erfasst und eingeordnet. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, kurz MIA, hat Standorte in Rheinland-Pfalz, Sachsen, Berlin und bald auch in Nordrhein-Westfalen. Anlässlich der Eröffnung der bundesweiten Monitoringstelle in Berlin haben wir mit Projektleiter Guillermo Ruiz von MIA gesprochen. Laut ihm tritt Rassismus gegen Sinti und Roma alltäglich auf.
Im Umgang mit den Behörden, in der Schule, im Umgang mit der Polizei, in Kontakt mit Dienstleistungsträgern. Und das Ausmaß, die Dimension des Phänomens Antisemitismus ist leider nicht genügend erkannt in der Öffentlichkeit.
Genau aus diesem Grund fordert der Zentralrat der Sinti und Roma seit Jahren eine Meldestelle für Antiziganismus. Seit 2020 ist die Bundesregierung dieser Forderung nachgekommen und mit Förderung des Innenministeriums konnte die Meldestelle nun eingerichtet werden. Dabei ist vor allem der Blick auf die Kontinuität des Antiziganismus wichtig. Im NS-Faschismus wurde ein massenhafter Genozid an den europäischen Sinti und Roma begangen. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft wurde diese spezifische Form des Holocausts, von manchen Sinti- und Roma-Gruppen auch als Poraimos bezeichnet, kaum aufgearbeitet.
Das heißt, wir haben mit einer Nachkriegsgesellschaft zu tun, die sehr feindlich war gegenüber der Minderheit. Und die Situation hat sich im Laufe der Jahrzehnte verbessern können, dann durch die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma.
Die Kontinuität von Antiziganismus reicht bis in die Gegenwart. Laut Studien lehnen über 50% der deutschen Bevölkerung Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft ab. Auch im Schulbetrieb gibt es Diskriminierung. Roma-Verbänden wurden mehrere Vorfälle bekannt, in denen aus Osteuropa migrierte Kinder überdurchschnittlich oft in Förderschulen verwiesen wurden. Begründet wurde das mit auffälligem Verhalten. In Gesprächen zeigten sich laut Guillermo Ruiz antiziganistische Zuschreibungen als ursächlich. Ebenso bei der Aufnahme von ukrainischen Roma-Geflüchteten. Diese seien laut der Meldestelle anders behandelt worden als ihre ukrainischen Landsleute, die keine Roma sind.
Roma-Geflüchtete, die schlechtere Räumlichkeiten zugewiesen werden, die schlechtere Ausstattung bekommen, die diskriminiert werden von Hauptamtlichen oder von Ehrenamtlichen, die für die Roma-Geflüchtete nicht dolmetschen wollten. In Bayern gab es Fälle, wo Landkreise Roma-Geflüchtete zurückgeschickt haben, weil sie nicht aufnehmen wollten. Haben sie so geäußert, dass sie da Geflüchtete willkommen seien, aber keine Roma-Geflüchtete.
Diese unzähligen Fälle von Antiziganismus werden nun von der bundesweiten Melde- und Informationsstelle Antiziganismus erfasst. Die Daten sollen gesammelt werden und damit als Sensibilisierung für Politik und Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Damit soll auch ein Mittel des politischen Drucks zur Verbesserung der Lebenssituation von Sinti und Roma geschaffen werden. Außerdem fordern Roma-Verbände mit Blick auf die Diskriminierung von Sinti und Roma in der Schule, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch im Schulbetrieb greifen soll.
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz greift in den staatlichen Bereich nicht ein. Das heißt, wenn jemand in einer öffentlichen Schule diskriminiert wird, kann sich nicht auf das Gleichbehandlungsgesetz berufen.
Fälle von Antiziganismus wie Übergriffe, Beleidigung oder Ausschluss können nun also gemeldet werden. Es gibt Meldestellen auch in Ländern wie Sachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Da können Fälle über die lokalen Verbände gemeldet werden. Für Fälle aus dem restlichen Bundesgebiet gibt es also nun die Geschäftsstelle in Berlin, die dafür zuständig ist. Und die ist erreichbar unter antiziganismus-melden.de. Da können Vorfälle also gemeldet werden. Hier ein Blick auf die in dieser Woche eingerichtete Meldestelle für Betroffene von Antiziganismus, gehört in den Antifa-News. Und wir blicken hier in den Antifa-News nach Sachsen-Anhalt. Ende Juni wurde im Landtag von Sachsen-Anhalt ein neuer Gesetzesentwurf zum Polizeigesetz vorgestellt. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, dass Polizeibeamte künftig sogenannte Bodycams tragen sollen. Bodycams sind Kameras, die am Oberkörper eines Polizeibeamten oder einer Polizeibeamtin befestigt werden und alltägliche Polizeieinsätze filmen sollen. Die Polizei mit Bodycams auszustatten, ist keine neue Idee in Sachsen-Anhalt. Von 2017 bis 2020 trugen PolizistInnen in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau im Rahmen eines Pilotprojektes bereits diese Bodycams. Die Grünen und die Linken im Landtag hatten diesen Einsatz damals kritisiert und die Kritik bleibt bestehen. Denn obwohl der Testlauf nicht die gewünschten Effekte erzielte, sollen die Bodycams nun doch dauerhaft eingeführt werden. Die linken Landtagsabgeordnete Henriette Quade erklärt, was das verheerende Ergebnis dieser Testphase damals war.
Das Modellprojekt ist krachend gescheitert. Der Bericht zum Modellprojekt und zur Auswertung dieses Projektes, den nicht ich gemacht habe, den auch keine linke NGO gemacht hat oder eine Bürgerrechtsorganisation, sondern das Innenministerium, stellt ganz klar raus, dass der behauptete Effekt, nämlich Bodycams würden zur Deeskalation beitragen, würden zu weniger Angriffen auf Polizeibeamte führen und würden Straftaten besser aufklärbar machen. Keiner dieser drei Effekte ist eingetreten, im Gegenteil. Es ist tatsächlich zu verzeichnen, und das deckt sich mit internationalen Studien und Studien aus anderen Bundesländern, dass der Einsatz von Bodycams eher einen eskalierenden Charakter hat und dass die Zahl von Angriffen auf Beamte tatsächlich noch gestiegen ist, da wo die Bodycams eingesetzt waren. Und auch was die Frage der besseren Aufklärungsmöglichkeiten für Straftaten angeht, es gibt schlichtweg keinen statistischen Hinweis darauf, dass das ernsthaft so sein könnte. Und insofern ist es völlig absurd, unlogisch und auch schlichtweg Ressourcenverschwendung, diese Bodycams jetzt über das SOG, über das Polizeigesetz wieder normieren zu wollen. Von der datenschutzrechtlichen Problematik mal ganz abgesehen.
Das Datenschutzproblem ist da folgendes. Bodycams kommen im alltäglichen Streifendienst zum Einsatz, so etwa bei einer Straßenverkehrskontrolle, und da können sie auch Unbeteiligte mit erfassen, wie mitfahrende Kinder oder Passantinnen. Henriette Quade findet darin keine Verhältnismäßigkeit.
Das hat mit Verhältnismäßigkeit nichts zu tun. Das hat mit den Grundsätzen von Datenschutz und Datensparsamkeit nichts zu tun. Und ich komme nochmal darauf zurück, es macht halt auch einfach wirklich nichts sicherer.
Nun kann man sich fragen, wieso die Bodycams in Sachsen-Anhalt nun doch eingeführt werden sollen, nachdem in der Testphase nicht die gewünschten Effekte erzielt wurden. Henriette Quade hat darauf folgende Antwort.
Ja, ich würde sagen, das ist übersichtlich. Es ist die CDU in der Landesregierung und die das Innenministerium führt. Und deswegen kann man da gar nicht erwarten, dass Logik gefolgt wird oder vielleicht auf die Ergebnisse des Pilotprojektes Rücksicht genommen wird, sondern es ist eine ganz klar ideologiegeleitete konservative Sicherheitspolitik. Das muss man immer wieder sagen, weil sachlich lässt es sich nicht begründen, insbesondere die Bodycams.
Zu dieser konservativen Sicherheitspolitik der CDU in Sachsen-Anhalt gehört neben der Bodycam auch die elektronische Fußfessel. Die dauerhafte Einführung sieht ebenfalls dieser Gesetzesentwurf zum neuen Polizeigesetz vor. Und auch zur Fußfessel gab es eine Testphase, die aktuell noch läuft. Das Innenministerium meint, dass die elektronische Fußfessel einen wichtigen Beitrag zur Abwehr terroristischer Straftaten leisten würde. Henriette Quade widerspricht auch hier.
Die Fußfessel ist genauso ein konservatives Sicherheitsversprechen, was nicht erfüllt werden kann. Wird immer argumentiert damit, dass polizeiliche Einsatzstunden und Ressourcen spare, weil man eben elektronisch überwachen kann, wo derjenige, der zum Tragen einer Fußfessel verurteilt wurde, sich befindet. Die Realität bestätigt das nicht. Es spart keine einzige Einsatzstunde. Der eine Fall, den es in Sachsen-Anhalt gibt, wird nach wie vor von Polizeikräften vor Ort überwacht. Und was man ja auch sagen muss, die Fußfessel ist sozusagen, also wird als notwendig argumentiert damit, um schwerste terroristische Straftaten zu verhindern. Keine Fußfessel dieser Welt wird einen entschlossenen Terroristen daran hindern, seinen terroristischen Akt zu verüben. Das ist doch illusorisch. Und insofern gehört die dringend gestrichen.
Neben der elektronischen Fußfessel und den Bodycams, die laut Henriette Quade aus dem Gesetzesentwurf zum neuen Polizeigesetz von Sachsen-Anhalt gestrichen gehören, soll auch ein elektronisches Geschwindigkeitsüberwachungssystem eingeführt werden. Es trägt den Titel Section Control. BefürworterInnen dieses Systems meinen, dass so die Verkehrssicherheit zunehmen würde. KritikerInnen machen datenschutzrechtliche Bedenken geltend. Das System führe zu erheblicher Speicherung von Daten, die es möglich mache, ein Bewegungsradar zu erstellen, ohne effektiv Geschwindigkeitsübertretung zu verhindern oder feststellen zu können. Auch das kritisiert Henriette Quade. Und sie kommt zu dem Schluss, dass der Gesetzesvorschlag zum neuen Polizeigesetz in Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht abzulehnen ist.
Wir finden das sehr, sehr problematisch, weil der grundsätzlichen Logik alter konservativer Sicherheitspolitik folgt, nämlich Befugnisse für Polizei auszuweiten, Polizei in dem Fall digital und mit Überwachungsmechanismen aufzurüsten, ohne sich qualitativ mit Polizeiarbeit und was da vielleicht nicht so gut läuft, auseinanderzusetzen. Und das ist suggeriert sozusagen, eine Sicherheit und ist ein Sicherheitsversprechen, was nicht haltbar ist. Weder die Fußfessel, noch die Bodycam, noch Faction Control oder die Ausweitung von polizeilichen Aufgaben irgendwas ernsthaft sicherer machen.
Noch handelt es sich um einen Gesetzesentwurf zum neuen Polizeigesetz für Sachsen-Anhalt. Der Gesetzesentwurf muss noch den Innenausschuss und den Finanzausschuss des Landtags passieren, bevor er dann im Landtag diskutiert und beschlossen werden kann. Wie viel Einflussmöglichkeiten und Hoffnung es gibt, dass das Gesetz und damit die Bodycams und die Fußfessel nicht kommt, das erklärt hier nochmal Henriette Quade.
Ich fürchte ehrlich gesagt, dass diese Gesetzesänderung kommen wird, weil nach aller Erfahrung, die ich habe, sich die Landesregierung resistent gegenüber der Expertise von Juristinnen und Juristen, Sachverständigen und insbesondere VerfassungsrechtlerInnen erwiesen hat.
Aber in der Tat wird es nicht unerheblich darauf ankommen, inwiefern in der Anhörung, die im Innenausschuss, so hoffe ich, stattfinden wird. Das wird erst diese Woche geklärt werden, da Expertise noch etwas zum Besseren wenden kann.
Das neue Polizeigesetz und damit die Ausweitung staatlicher Überwachung und eine Ausweitung der Befugnisse der Polizei wird wohl kommen, das meinte hier Henriette Quade. Jetzt ist aber noch Zeit, diese Entscheidung nicht unkommentiert zu lassen. Als 2014 bereits zahlreiche Polizeigesetze der Länder, auch das von Sachsen-Anhalt, verschärft wurden, gab es enormen Druck auf der Straße. Bündnisse hatten sich gegründet, um die Verschärfung der Polizeigesetze zu verhindern. Auch wenn dies wenig bewirken konnte, so ist Widerspruch und Protest gegen eine Verschärfung der Sicherheitspolitik, gegen Überwachung und gegen Gewalt seitens des Staates zwingend nötig. Also, wo bleibt diesmal der Widerspruch auf der Straße? Es ist schließlich 11:55. Soweit ein Blick nach Sachsen-Anhalt hier in den Antifa-News zum 7. Juli. Und an dieser Stelle wollen wir, wie immer in den Antifa-News, auch erinnern an Opfer rechter Gewalt. Und so erinnern wir an Emil Wendland. Emil Wendland wurde am 1. Juli 1992 in Neuruppin erstochen. Der alkoholkranke Mann hatte im Neuruppiner Rosengarten auf einer Parkbank geschlafen. Dort wurde er von drei Skinheads getreten und geschlagen. Als sich die drei Täter von der Bank entfernen, kehrt einer von ihnen zurück und ersticht Emil Wendland mit einem Messer. Das Landgericht Potsdam verurteilt einen der Täter im Oktober 1993 zu 7 Jahren Jugendstrafe wegen Totschlags. Einer der Mittäter erhielt wegen schwerer Körperverletzung eine Jugendstrafe von 2 Jahren Gefängnis. Erst im Rahmen einer Überprüfung alter Verdachtsfälle rechter Gewalt in Brandenburg durch das Moses-Mendelssohn-Zentrum wurde der Mord an Emil Wendland nachträglich als rechte Tat anerkannt. Und wir erinnern an Marwa El-Sherbini. Marwa El-Sherbini wurde am 1. Juli 2009 in einem Gerichtssaal vom Amtsgericht Dresden von einem Neonazi erstochen. Sie hatte sich gegen ihn juristisch zur Wehr gesetzt, nachdem der Täter sie und ihren Sohn 1 Jahr zuvor auf einem Spielplatz rassistisch behandelt hatte. Der Täter hatte sie auf dem Spielplatz unter anderem als Islamistin und Terroristin beleidigt. Marwa El-Sherbini stellte aufgrund der massiven rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen einen Strafantrag gegen den Täter. Der Täter legte 2-mal gegen die Urteile Berufung ein. Eine erneute Verhandlung wurde für den 1. Juli 2009 angesetzt. An diesem Tag schaffte es der Täter, ein Messer in den Verhandlungssaal mitzunehmen. Als Marwa El-Sherbini den Verhandlungssaal betrat, stürzte sich der Täter auf sie. Ihr Ehemann versuchte, sie zu schützen, ging jedoch verletzt zu Boden. Mit dem Messer stach der Täter mehrfach auf Marwa El-Sherbini ein. Als BundespolizistInnen den Saal erreichen, sahen sie, wie Marwa El-Sherbinis Ehemann mit dem Täter um das Messer rang. Sie gaben einen Schuss ab und erwischten den Ehemann von Marwa El-Sherbini. Der Ehemann überlebt, Marwa El-Sherbini stirbt noch im Gerichtssaal. Das Landgericht Dresden verurteilt den Täter zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Das Gericht erkennt die rechtsextreme Tatmotivation an. Der 1. Juli wurde daraufhin zum Tag gegen antimuslimischen Rassismus ernannt. Und wir erinnern hier in den Antifa-News an eine 44-jährige unbekannte Person. Der 44 Jahre alte Mann wurde am 1. Juli 2005 in Essen von 2 jugendlichen Neonazis zusammengeschlagen. 2 Tage später wird der Mann in einem Männerwohnheim tot aufgefunden. Zu Beginn gingen die Behörden von einem Drogentod aus, da das Opfer ein polizeibekannter Drogenabhängiger war. Erst durch eine Obduktion konnte festgestellt werden, dass der Mann durch die Schläge der Neonazis verstarb. In dem nicht öffentlichen Prozess wirft die Staatsanwaltschaft Essen den beiden Tätern Körperverletzung mit Todesfolge vor. Mit Verweis auf das angewendete Jugendstrafrecht verweigert das Amtsgericht Essen den Ausgang des Prozesses. Es ist also nicht bekannt, wann, mit welcher Begründung und zu welcher Strafe die Täter verurteilt wurden. Soweit hier die Erinnerungen an Opfer rechter Gewalt in den Antifa-News. Und zum Abschluss der Antifa-News hier noch ein Veranstaltungshinweis für den morgigen Freitag. Da könnt ihr bei der Buchvorstellung von Daniel Schuch mit dabei sein. Der Buchtitel lautet »Transformationen der Zeugenschaft«. In dem Buch geht es darum, was wir aus den Erzählungen von Holocaust-Überlebenden lernen können. Zudem geht der Autor Daniel Schuch der Frage nach, warum wir von Holocaust-Überlebenden moralische Botschaften erwarten. Die Vorstellung zu dem Buch Transformation der Zeugenschaft findet am morgigen Freitag ab 18 Uhr in der Galerie Coop in Leipzig statt. Mehr Infos dazu findet ihr unter planlos-leipzig.org. Soweit hier diesmal nur ein Veranstaltungstipp in den Antifa-News. Und das waren sie ja auch schon wieder, die Antifa-News für diese Woche, für den 7. Juli 2022. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche und bleibt stabil.